MENA Watch, der Talk.
Der Judenstaat ist etwas, was mag sein für Menschen, die für den Antisemitismus anfällig sind, sagen wir so, eine besondere Provokation darstellt, weil es ihn in der Geschichte auch nie gegeben hat. Das heißt, es hat ihn gegeben, aber nicht in der Zeit, seit das Christentum diese Art von europäischem Judenhass produziert hat.
Also Israel ist sicher ein Glücksfall, ein Geschenk für alle selbstgerechten, gutmeinenden Antisemiten. Weil es nie zuvor so leicht war, für sich das Gefühl zu haben, auf der richtigen Seite, auf der Seite der Opfer zu stehen, etwas Gutes zu tun und gleichzeitig die Gefühle, die, wir haben über Tabus gesprochen, über Emotionen, die in Schach gehalten werden müssen, diese zu Recht, sich selbst diskriminierten Gefühle, nämlich Judenhass in sich zu tragen, sich unwohl zu fühlen, Juden nicht zu mögen, das ummünzen zu können in etwas vermeintlich Positives, nämlich in Parteinahme für den Underdog der Palästinenser. Das heißt, es gelingt beides gleichzeitig. Das ist doch wunderbar. Ich kann sagen, ich bin auf der Seite der Opfer und zwar gleich in doppelter Weise, weil das besonders perfide und selbstgerechte daran ist ja, in einer Freundschaft muss es möglich sein, einem Freund auch unangenehme Wahrheiten zu sagen, sprich gerade weil ich mich so sehr für das Schicksal der Juden interessiere, muss ich zwei Dinge machen. Das ist ja diese kurzschlüssige Ableitung, nämlich ich muss heute, wenn Unrecht geschieht, den Mund aufmachen. Unrecht geschieht den Palästinensern, deswegen muss ich den Mund aufmachen. Man hält ihn, wenn es um viele andere Unterdrückte dieser Welt geht, aber da muss man ihn aufmachen. Und das Zweite ist, ich muss gerade, weil ich mich so sehr für die Juden interessiere, auch den Mut haben, die unbequemen Wahrheiten dem Freund Israel gegenüber zu sagen. Das ist in sich, entbehrt es nicht einer gewissen Logik und deswegen ist es auch schön, weil es viele einsammelt und man für sich einfach das wohltuende Gefühl hat, ich bin mit Sicherheit natürlich keine Antisemitin und mit Sicherheit tue ich, was ich habe, was daraus gelernt. Das Perfide daran ist, dass diejenigen, die das als Reaktion haben, ganz viele Ausblendungen machen. Die erstens nicht sehen, in welcher Situation der Staat ist. Sie verkürzen den Konflikt auf den Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel. Sie können auch das jetzt wunderbar, und ich kann einfach nicht anders, als den Bezug zu der Aktualität, in der wir uns jetzt gerade bewegen, herzustellen. Weil Sie erleben es gerade. Die heftige Wallung, die es auslöst, dass Israel die Sanktionen nicht mitträgt. Auch in Israel gibt es ganz viele Debatten darüber. Natürlich, völlig zu Recht und streitbar, wie es sich für eine gute Demokratie gehört. Und auch heftig. Und man kann die eine oder die andere Position einnehmen. Die wenigsten aber realisieren, in welcher Situation diese Debatte über Parteinahme für die Ukraine stattfindet, was Israel angeht. Und damit meine ich jetzt gar nicht die auch antisemitische Geschichte der Ukraine, sondern ich rede über die militärische Ausgangssituation, dass es eine existenzielle Bedrohung gibt an der Nordgrenze von Syrien, Hisbollah, Iran, dass dort eine Situation ist, die sich in Deutschland und in Österreich die Menschen gar nicht vorstellen können. In Deutschland haben die Leute schon Angst, dass der Benzinpreis steigt und werden sehr nervös, wie lange und wie viel kann man tun, um sich hier einzumischen. In Israel geht es nicht um ein paar Cent mehr fürs Benzin. Da geht es darum, was passiert, wenn der Iran, wenn die Hisbollah von Russland völlig freie Hand bekommen, wenn Israel nicht mehr agieren kann, um zu reagieren, ohne einen Konflikt unmittelbar militärischer Eskalation mit Russland zu haben. Das sind völlig andere Ausgangsdaten, die aber überhaupt nicht reflektiert werden. Und was wieder passiert ist, ich bin so enttäuscht von Israel, gerade die Juden müssten es doch wissen, gerade die müssen doch gelernt haben. Das klingt immer so, als wäre Auschwitz eine Schule gewesen für bessere Moral und als müssten gerade die Opfer ihre Lektion gelernt haben. Wenn man etwas gelernt hat, dann mit Sicherheit das, und das zeigt auch die heutige Situation wieder, es ist selbstmörderisch, schwach zu sein. Das darf man auf keinen Fall. Niemals wehrlos sein.
Bleiben wir bei Deutschland. Das ist natürlich eine ganz besondere Situation gegenüber Israel, der deutschen Bevölkerung auch heute. Das ist völlig klar. Es gibt diesen Satz, den Sie sicherlich kennen. Ich weiß nicht, ob er vom Hendrik Broder stammt, aber ich habe ihn von ihm auch gehört, nämlich, dass den Holocaust werden die Deutschen den Juden nie verzeihen.
Sie meinen, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen? Das ist von Zvi Rex, einem israelischen Psychoanalytiker.
Ja, Auschwitz heißt in dem Fall nicht Shoah oder Holocaust. Ja, Auschwitz werden die Deutschen den Juden nie verzeihen. Ja, und in Österreich war es anders, wie Sie wahrscheinlich wissen, weil es eben bis zum Streit um Waldheim Mitte der 80er Jahre, ab 86, gelungen ist, öffentlich den österreichischen Anteil an den Verbrechen des Nationalsozialismus und dann auch noch den Umgang der Zweiten Republik damit bis zu einem gewissen Grad unter der Decke zu halten durch Jahrzehnte. Und daher würde ich sagen, der Umgang mit Israel und den damit zusammenhängenden Problemen in Österreich gelassener und weniger aufgeregt, als das in Deutschland der Fall ist, weil in Deutschland schlicht und einfach die Shoah nicht abgewiesen werden konnte in der eigenen Verantwortung, was in Österreich aber passiert ist. Und das macht natürlich schon auch einen Unterschied.
Ja, vielleicht aber auch einen positiven, um das an der Stelle mal zugunsten Deutschlands anzuführen. Also ich habe mich, mein Mann, haben ja auch sehr befasst mit der Geschichte Alois Brunners zum Beispiel. Und da haben wir auch hier uns sehr intensiv damit befasst, wie Alois Brunner in Wien gewütet hat, wie die Situation Österreichs war. Und es ist schon interessant, wie wenig das auch im Bewusstsein war. Ich rede jetzt nicht von den jüdischen Österreichern, mit denen wir es zu tun hatten, sondern der nicht-jüdischen. Und das, was Sie sagen, ist zweifellos ja richtig, dass es das Gefühl gab, sich da besser rausstehlen zu können. Also dass sich Österreich einfach von vornherein dann auf die andere Seite gestellt und erstmal freigesprochen hat. Das ist interessant, aber ich glaube, dass Historie einen einholt. Und ich hoffe sehr, das ist jedenfalls meine unverbesserliche Hoffnung als Aufklärerin und Journalistin, dass es auf Dauer nicht funktioniert, wegzugucken.
Und Waldheim war ja auch in Österreich so.
Ja, und Waldheim hat da sicher ein Startsignal gegeben.
Ganz wichtig.
Was sehr wichtig war. Aber dieser Prozess wird in Österreich genauso geführt werden müssen. Alles, was wir vorher besprochen haben, ist, glaube ich, 1:1 genauso gültig für Österreich wie für Deutschland. Und dass es in Deutschland so heftig zum Teil knallt, wenn es um Israel geht und die Nahostdebatten, das hat auch etwas Befreiendes und etwas Gutes. Denn es gibt inzwischen gerade in der jungen Generation von Jüdinnen und Juden in Deutschland ein anderes selbstverständliches Selbstbewusstsein auch. Mhm. Des sich Einmischens, das ist anders als die früheren Generationen, die so eher, also die Generation meines Vaters und seiner Freunde, das war eher dieses, wir leben hier, aber wir wollen gar nicht Teil dieser Gesellschaft sein. Man hat sich miteinander aufgehalten, es gab gar nicht den Anspruch, dass es einen wirklichen Austausch geben sollte, sondern, wenn Sie mir diese persönliche Einschätzung gestatten, mein Vater hat mich aufgezogen damit, dass er gesagt hat, im Moment ist das der sicherste Platz für einen Juden. Die dürfen im Moment nicht. Die ganze Welt schaut dahin. Wie lange das dauert, weiß man nicht. Das kann sich ganz schnell ändern. Da muss man rasch bereit sein, wieder zu gehen. Das war die Grundhaltung, mit der diese Generation nach dem Krieg der Überlebenden in Deutschland gelebt hat. Das waren im wahrsten Sinne des Wortes DPs, Displaced Person, Entwurzelte, Heimatlose. Das ist jetzt nicht mehr so. Die jetzigen jungen Jüdinnen und Juden, die haben eine völlig andere Identitätswertung und die haben ein anderes Selbstbewusstsein und die scheuen sich nicht davor. Wenn denen jemand sagt, aber die dürfen nicht wieder frech werden, da endet die Debatte nicht, da beginnt sie.
Ja, Sie haben in Ihrem Buch drinnen als einen Schlüssel, um Antisemitismus zu erkennen, den sogenannten 3D-Test, wenn Sie kurz erklären.
Ja, also das ist ja die Definition, die
Ja, ich
inzwischen
weiß
auch
es.
von der
Ja.
Holocaust Remembrance
Ja.
akzeptiert ist. Das heißt, wir reden von Dämonisierung, also wenn das, was die Juden machen, ist das gleiche, was die Nazis mit den
Ja.
Juden gemacht haben, also eine völlige überzogene Dämonisierung. Auch Apartheidsstaat würde ich eindeutig unter diese Kategorie von Dämonisierung setzen. Dazu gehört Delegitimation, das heißt, dem Staat als Staat die Existenz abzusprechen. Da geht es nicht um Grenzverläufe, sondern es geht darum, dass der Staat als solcher gar keine Existenzberechtigung habe. Und das Dritte ist der doppelte Standard, also was einen bei Israel umtreibt und empört, das nimmt man gelassen bei anderen hin und hält es überhaupt nicht für skandalös. Einschließlich, und das finde ich eine besonders aufschlussreiche Form von doppeltem Standard, wenn man Kategorien nimmt wie Homosexualität, Rechte, also von Schwulen und Lesben, wenn wir die Kategorie Frauenrechte nehmen, wenn wir Meinungsfreiheit nehmen, dann muss man diese Messlatte bitte anlegen an die palästinensische Seite und die israelische, wenn man schon immer von beiden Seiten spricht. Das wird aber nicht getan, weil natürlich jeder weiß, wie dieser Vergleich ausgeht. Also lässt man ihn von vornherein bei palästinensischer Seite weg und verurteilt einseitig eine Konfliktpartei. Das ist ein doppelter Standard und im Vergleich, internationalen Vergleich, die
Die UNO.
UN bietet unendliche Beispiele
Ja.
dafür,
Ja.
dass das vollkommen aus jeder Dimension sprengend im Realitätsbezug herausgenommen ist, wie oft Israel verurteilt wird im Vergleich zu ungleich größeren Verbrechen, die andere Länder begehen. Ich meine, auch da lassen wir ja die Debatte um die Ukraine und Russland außen vor. Aber selbst wenn es nicht um Mitglieder des Weltsicherheitsrates geht, ist es sehr schwer, eine Einheit in der UNO hinzukriegen. Es sei denn, es geht um Israel.
Ich komme noch einmal jetzt auf, nicht noch einmal, sondern ich komme auf die, auf den konkreten Nahostkonflikt zurück. Ich habe da vor mir Auszüge aus der Charta der Hamas von 1988 und da heißt es, die Juden standen hinter der französischen Revolution und hinter der kommunistischen Revolution, sie standen hinter dem Ersten Weltkrieg, um so das islamische Kalifat abzuschaffen und standen auch hinter dem Zweiten Weltkrieg, indem sie immense Vorteile aus dem Handel mit Kriegsmaterial zogen. Sie veranlassten die Gründung der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrats, um die Welt durch ihre Mittelsmänner zu beherrschen. Und im Artikel 32 wird als Quelle für all das angegeben, das Programm der Zionisten wurde in den Protokollen der Weisen von Zion ausgebreitet. Gut, unter diesen Umständen ist es leicht einzusehen, warum da ein Friedensschluss sehr, sehr schwer möglich ist. Auf der anderen Seite gibt es diese israelischen Sicherheitsbedürfnisse und an sich anhand von solchen Dokumenten der Hamas. Es gibt eine neue Erklärung von 2017, von der aber, so habe ich verstanden, nicht ganz klar ist, ob sie die alte aufhebt oder nur ergänzt oder so, wo auch von Menschenrechten, die drinnen die Rede ist und ich weiß nicht, von Wahlen und so weiter, was aber im Gazastreifen nicht der Fall ist, wie wir wissen. Das ist schon klar. Auf der anderen Seite sehen Sie irgendeinen, schon ohne dass wir jetzt in eine völlig triviale Diskussion hineingeraten, wie dieser ob ein solcher Frieden überhaupt noch denkbar wäre. Neben diesen Sicherheitsbedürfnissen gibt es von außen betrachtet natürlich auch den Eindruck, dass das auch durch die Siedlerbewegung immer unwahrscheinlicher wird, dass es einen solchen Kompromiss geben könnte, nur dass er irgendwann im Lauf der Geschichte einfach zerbröselt, wie Konflikte zuweilen nicht gelöst werden, aber sie zerbröseln dann einfach irgendwann, weil die Zeit darüber hinwegfährt.
Also Sie wünschen nicht weniger, als dass es mir gelingt, innerhalb weniger
Minuten ein Problem zu lösen,
über den schon ein paar Menschen mehr sich Gedanken gemacht haben, ohne ihn, wie wir wissen, am Ende gelöst zu haben. Trotzdem, ja, also erstens bin ich eine unverbesserliche Optimistin und halte es an der Stelle mit Ben Gurion, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Denn wir haben natürlich immer wieder Situationen historisch erlebt, die völlig undenkbar waren. Und angefangen mit der Überwindung der deutschen Teilung, die ich mir als Kind nie hätte vorstellen können. Ich bin mit der Selbstverständlichkeit zweier deutscher Staaten aufgewachsen. Und dass diese Mauer fallen würde, das war für mich vollkommen unverständlich. War auch kein Problem, dass es die gab, ja, übrigens. Denn ich habe auf der, ja, richtigen Seite das Glück gehabt zu leben. Und es hat mich, wenn ich ehrlich bin, nicht sonderlich umgetrieben, wie es auf der anderen Seite aussieht. So ging es sehr vielen im Westen. Und
wie die Sowjetunion zerbröselt ist.
Gibt es ja ganz viele Konflikte dieser Welt, die uns nicht unbedingt um den Schlaf bringen. Wüssten wir mehr darüber, könnten wir nächtelang nur durchweinen, weil es unerträglich ist. Was nun Israel angeht und den Konflikt mit den Palästinensern, haben wir, glaube ich, eine verzerrte Wahrnehmung, weil wir fokussieren uns auf diesen Konflikt. Und das hat auch viele Gründe, warum wir das tun, die wir jetzt vielleicht mal kurz hintanstellen. Aber es ist ja völlig richtig und wichtig und nötig zu sehen, dass sich die Situation der Palästinenser bitte verbessern möge. Die Palästinenser sind wirklich ein betrogenes Volk, allen voran auch von den arabischen Völkern, die sie missbrauchen, und die dort Proxy-Konflikte führen, Stellvertreter-Konflikte, und sie wirklich ein ums andere Mal ans Messer liefern. Sie haben eine korrupte Führung, egal ob sie von der Hamas oder von der Fatah reden, das ist grauenvoll. Und sie haben ja auf der anderen Seite es mit Israel, einem Hightech-Land, einer Demokratie, einem sehr starken militärischen Staat und einem übermächtigen Gegner zu tun. Und ich bin auch an der Stelle natürlich heilfroh, dass ich nicht im Gazastreifen lebe, dass ich nicht in der Westbank lebe. Das ist nicht schön, das ist furchtbar. Und mir tun die Menschen von Herzen leid. Und es kann keinen Frieden geben, der auf Dauer angelegt ist, wenn es große Bevölkerungsteile gibt, die in einer Situation großer Bedrängnis leben. Das ist nicht gut, das wird nie eine gute Situation sein können, weil sie nicht gut ist. Aber gerade weil es sich um einen Stellvertreterkrieg handelt oder Konflikt, wird er auch nicht alleine lösbar sein. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass Israel und die Palästinenser alleine eine Vereinbarung werden schließen können, die einen Frieden für diese Region bringt. Solange es Interessen gibt, die allen voran vom Iran ausgehen, andere Staaten, Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, andere sind ja gerade dabei, ihre Position zu verändern, Jordanien, Ägypten. Wir erleben eine extreme Umbruchssituation in dieser Region und können noch überhaupt nicht ermessen, welche Zeitenwende es bedeutet, was in der Folge des Ukraine-Kriegs passieren wird, wie die Position Russlands sein wird. Die gesamte Tektonik verschiebt sich gerade. Und denkbar ist für mich sehr wohl, es ist übrigens die einzige Vision, die ich mir vorstellen kann, die auf Dauer angelegt ist, dass es einen Staat geben wird, einen palästinensischen Staat oder ein Territorium, das selbstverwaltet ist, wie auch immer es aussieht. Damit es friedlich sein kann und eine Zukunft hat, muss es ein erfolgreicher Staat sein, ein demokratischer Staat. Es ist ja, reicht ja nicht, dass es einen Staat gibt, sondern es darf ja bitte nicht eine neue klerikale Diktatur dort entstehen. Daran kann niemandem gelegen sein, auch der palästinensischen Bevölkerung nicht. Also wenn wir davon ausgehen, dieses soll ein Staat sein, der auch wirtschaftlich erfolgreich ist, der Menschenrechte achtet, der ein demokratischer Staat ist, dann braucht es eine größere Region, in der das funktioniert. Dann kann das sehr wohl prosperierend sein, aber nur in enger Verbindung mit Israel. Dann kann es für die palästinensische Seite von ganz großem Vorteil sein, dass sehr viele Palästinenser Hebräisch sprechen und sehr viele Israelis engen Kontakt auch weiterhin trotz allem in die palästinensischen Gebiete haben. Davon werden sie profitieren können, ich glaube das auch. Aber ich bin überhaupt nicht, egal wo, für ethnische Säuberung. Ich glaube, ein palästinensischer Staat wird auch eine jüdische Bevölkerung haben können, haben müssen, haben sollen. Keiner würde es für richtig finden, wenn auf der israelischen Seite dann bitte eine ethnische Säuberung stattfindet. Alle Palästinenser, die da sind, haben gefälligst umzuziehen in den Staat Palästina und man macht einen Bevölkerungsaustausch. Das kann nicht ernsthaft ein Modell sein, dem sich Demokratinnen und Demokraten verschreiben. Das halte ich für keine Idee. Umgekehrt heißt es, wenn es einen Staat Palästina geben sollte, innerhalb dieser beschriebenen regionalen Ordnung, dann werden die dort lebende jüdische Bevölkerung, wird dann eine palästinensische Bevölkerung werden. Und wer das nicht will, der muss dann umziehen.
Da gibt es zwei Voraussetzungen. Eine ganz große, nämlich da müsste sich in der arabischen Welt insgesamt etwas bewegen,
genau, die regionalen
und etwas ändern,
von denen ich sprach.
Das ist das eine. Und das zweite ist, das müsste auch von der jüdischen Siedlerbewegung akzeptiert werden, die sich in der Westbank befindet. Das ist aber das kleinere Problem, aber es ist durchaus auch ein Problem. Aber ich will zum Schluss auf einen Autor zu sprechen kommen, der für Sie und Ihr politisches Bewusstsein, wie Sie im Buch schreiben, ganz besonders wichtig gewesen ist. Das ist Jean Amary mit seinem Buch Jenseits von Schuld und Sühne. Für mich war er auch sehr wichtig und Sie haben im Buch auch zitiert aus Amary, aus seinem Essay Ressentiments. Ich habe, bei mir ist das ganze Buch voll von Strichen und jetzt habe ich mir Ressentiments wieder angeschaut und ich nehme jetzt eine andere Passage als die, die Sie in Ihrem Buch zitiert haben. Da schreibt Amary in den 70er Jahren über Deutschland: ein stolzes Volk immer noch. Der Stolz ist ein wenig in die Breite gegangen, das sei zugegeben. Er presst sich nicht mehr in mahlenden Kiefern heraus, sondern glänzt in der Zufriedenheit des guten Gewissens und der begreiflichen Freude, es wieder einmal geschafft zu haben. Aber es ist der Stolz von einst und es ist auf unserer Seite die Ohnmacht von damals. Wehe den Besiegten. Und jetzt, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob diese Ohnmacht des gefolterten Jean Amary in den 70er Jahren, ob die mit Ihrer Empörung zusammenhängt.
Empörung worüber?
Empörung über genau dieses Deutschland, das Amary hier in dieser Passage, die ich vorgelesen habe, beschreibt.
Ich weiß gar nicht, ob ich empört bin über Deutschland. Ich nehme Deutschland wahr als das Land, das, in dem ich geboren bin, dessen Pass ich habe, das meine Heimat ist. Ich bin Deutsche. Aber eine Heimat, die eine komplizierte sein muss, wie für alle, die eine jüdische Geschichte haben. Das gilt für mich übrigens wirklich in gleicher Weise auch für Österreich. Aber empört, ich nehme es wahr. Ich glaube, dass Amary etwas sehr Richtiges beschreibt. Es gibt in Deutschland einen besonders ausgeprägten Hang zum Schulmeister sein, zum Dozieren, zum Erklären, wie die Welt auszusehen hat und anderen zu erklären, wie sie es zu machen haben. Da ist eine große Spur Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit drin, die es oft anstrengend macht. Vieles ist aber auch gut geworden und hat als Auseinandersetzung, da werde ich jetzt für Sie vielleicht geradezu überraschend milde, weil ich glaube, dass es schon auch viele gute Ansätze gibt in dieser Auseinandersetzung damit. Da bin ich gar nicht so skeptisch. Ich bin nur sehr, sehr skeptisch, und das knüpft an, an das, worüber wir eingangs geredet haben, wie weit eine ernsthafte Belastungsprobe, wenn es hart auf hart geht, und das ist spätestens auch da wieder, seit wir es, wie wir es jetzt gerade in der Ukraine erleben können, sind das keine theoretischen Debatten mehr für mich. Nie zuvor waren sie so schmerzlich, konkret, brisant wie jetzt. Wenn der Iran Israel angreift, wie viel Gewissheit haben Sie, können wir alle haben, dass dann die Welt mehr tut, als nur zu bedauern, als Anteil zu nehmen, als Tränen zu vergießen und Worte abregnen zu lassen. Wie viel Bereitschaft wird es geben, wirklich zu verhindern, dass das Opfer erneut zum völlig ohnmächtigen Opfer degradiert wird? Der frühere Mossad-Chef Issa Harel hat uns in einem Interview gesagt, um wirklich zu verteidigen, muss man bereit sein, mit seinem eigenen Blut zu verteidigen. Niemand ist bereit, für uns sein Blut zu vergießen. Deswegen ist die Sache der Verteidigung immer die Sache der Juden. Und ich habe jedenfalls kein Vertrauen darin, dass die kognitive Ebene ausreicht, um das Richtige zu tun. Wenn nicht die emotionale Ebene dazukommt, weil am Ende geht es um die Überwindung von Ängsten. Es geht darum, bin ich wirklich bereit? Ist es mir ein Anliegen? Kann ich gar nicht anders? Als vielleicht auch unvernünftig, irrational, wenn ich ausrechne, welches Risiko ist womit verbunden, zu handeln. Das Richtige tun ist nicht immer einfach eine Frage von Gleichungen, die aufgehen. Manchmal heißt das Richtige im Augenblick des Handelns, das vermeintlich Falsche zu tun. Und dass es das Richtige war, weiß man erst im Nachhinein. Und an der Stelle spielen Gefühle eine ganz, ganz große Rolle. Und deswegen bin ich so skeptisch, wenn zur kognitiven Ebene nicht wirklich auch das emotionale Mitfühlen, Verstehen kommt. Und da habe ich viel größere Zweifel, als was das Kognitive angeht. Und ich glaube, dass der wichtigste Verbündete, da bin ich nicht die Einzige, die das sagt, das haben klügere Menschen vor mir gesagt, der wichtigste Verbündete jeder Diktatur ist die Gleichgültigkeit. Und die Zeit ist sozusagen die Schwester der Gleichgültigkeit. Je länger der historische Abstand wird, und das ist das, was Amerie geschrieben hat, das Nachsehen wird unsere Nachträgerei haben. Als die wirklich Unverbesserlichen, als die Reaktionäre im Wortsinn werden wir gelten, die Opfer, schreibt Amerie. Und am Anfang wird man noch so ein bisschen nachsichtig mit uns sein, aber irgendwann wird das Hitlerbild an der Wand eingereiht werden. Das ist dann eben so. Und das ist genau Arik Brauer, den wir gestern gehört haben, auch nochmal hat dieses wunderbare Lied gesungen, dass man das Hitlerbild, wenn man es braucht, wieder aus dem Keller holen kann. Und ich glaube, bei vielen hängen die Bilder auch noch tief in ihrer Seele und sie können auch wieder hervorgeholt werden unter den richtigen Bedingungen. Das ist die Sorge, die ich habe. Und die Zeitrechnung der Opfer ist immer eine grundsätzlich andere als die der Täter. Und insofern kreuzen sich diese Linien nicht unbedingt, wenn es drauf ankommt. Und deswegen habe ich kein Vertrauen, dass, wenn es hart auf hart geht, wirklich die Welt zusammenstehen würde, um Israel zu retten. Sie tun es an anderen Stellen nicht, sie werden es auch für Israel nicht tun. Und deswegen bin ich überzeugt davon, wenn man für das Überleben des jüdischen Staates etwas tun will, dann muss man dafür sorgen, dass der Staat genügend Waffen zumindest zur Verfügung hat, in eine Situation versetzt wird und muss ansonsten eine politische Architektur errichten, die bedeutet, dass der Aggressor, in dem Fall vor allem der Iran, jetzt schon weiß, um welchen Preis es geht. Auch deswegen ist es so wichtig, dass sie genau sehen, welchen Preis Russland zahlt.
Es gab das andere Lied, das gestern war, von Brauer, das hat mindestens ebenso, weil ich glaube, das mit dem Hakenkreuz wieder ausgraben oder so, das ist okay, aber das glaube ich weniger. Das andere war das Lied mit dem Köpferl in Sand. Mhm. Und das genau ist das,
absolut,
worüber Sie ja jetzt gesprochen haben. Dann steckt das ein Köpferl in Sand.
Ja. Und das, mir geht es im Moment so, wissen Sie, es gelingt mir gar nicht, über die Fragen, über die wir jetzt geredet haben, in der in gewisser Weise abgehobenen Form zu reden, wie wir das zu jedem anderen Zeitpunkt tun könnten. Und der Fokus eines solchen Gesprächs, auch wie wir es jetzt führen, verändert sich für mich dramatisch angesichts der aktuellen Situation. Und zwar nicht nur, weil ich es unerträglich finde zu sehen, was in der Ukraine passiert und mir diese Bilder zusetzen und wie jedem von uns nicht sie nicht ertrage, sondern darin steckt einfach auch eine Lehre übertragen auf Israel, die mich ebenfalls zutiefst beunruhigt. Und wenn nicht, wie vorhin fälschlich von mir gesagt, Issa Harel, sondern Zvi Samir, der frühere Mossad-Chef, gesagt hat, wenn es hart auf hart geht, dann wird Israel sich selbst verteidigen müssen, weil um wirklich zu verteidigen, muss man bereit sein, mit Blut zu verteidigen, und das tut keiner. Dann hat er ja damit nicht nur für damals recht gehabt, weil das ein grundsätzlicher Impuls ist. Die Menschen haben Angst, und das ist vollkommen in Ordnung, das verstehe ich auch. Wer hätte keine Angst? Keine Angst hat, der ist wahrscheinlich nicht wirklich realistisch und schaut nicht, was in der Welt los ist. Das ist extrem schwierig, keine Angst zu haben, und sie zu überwinden kann man nicht einfach einfordern. Aber was klar ist, wenn der Iran Israel angreift, dann habe ich gar kein Vertrauen, dass sich die Welt wirklich einmischen wird. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, es wird Bedauern geben, es wird eine große Aufregung geben, aber die Frage, ob dieser Staat überlebt oder nicht, die wird ganz zuvorderst davon abhängen, ob dieser Staat wehrhaft genug sein kann, dem zu trotzen. Und das Einzige, was man jetzt tun kann, ist zumindest Zeit zu gewinnen, zu gucken, dass der Iran keine Atommacht wird, denn das ist die zweite Lehre, die wir aus der Ukraine und Russland aus diesem grauenvollen Krieg ziehen müssen. Eine Atommacht fängt niemand mehr ein, weil die Angst sich da ins Unermessliche steigert. Vor einer Atommacht sind uns alle Hände gebunden, wir trauen uns nicht mehr. Und das ist vollkommen verständlich, aber es ändert nichts daran, dass es für den Bedrohten das maximal ausgeliefert sein bedeutet. Und das bedeutet wiederum, wir müssen jetzt alles unternehmen, um den Iran zu stoppen. Und dem Iran muss klar sein, welch hoher Preis im Ernstfall zu zahlen wäre. Deswegen sind die Sanktionen jetzt gegenüber Russland und das Benennen des Preises so wichtig, auch im Hinblick auf diesen Konflikt und auf die Bedrohung Israels. Aber ich bin zutiefst beunruhigt, wenn ich mir das anschaue, weil wir gerade erleben, dass im Ernstfall leider wahrscheinlich mein Vater seligen Angedenkens recht hatte, der immer gesagt hat, Gott schütze mich vor meinen Freunden, vor meinen Feinden schütze ich mich selbst. Und da muss man wenigstens in der Lage sein, sich verteidigen zu können.
Danke.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.